Unendliche Weiten, Urknall, all diese Fragen, wo kommen wir her?
Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Heute bringt euch Björn Poppe zum Strahlen. Er ist Professor für medizinische Strahlenphysik an der Uni Oldenburg und dem Pius Hospital und nimmt uns heute mit auf die Reise von Tumorbekämpfung bis zu den Weiten des Weltraums. Lieber Björn, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, Bianca, vielen Dank, Steffen, für die nette Einladung und vielen Dank, dass ihr euch quasi für die Themen interessiert, die wir bei uns bearbeiten.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Und ich spüre schon wieder, dass wir unglaublich viel zu besprechen haben. Wir haben es jetzt auch gerade schon gehört, dass du in vielen Projekten aktiv bist. Deswegen wollen wir sehr viel über deine Forschung sprechen, fangen aber wie immer erstmal an mit deiner Biografie. Du hast ursprünglich mal Physik studiert an der Uni Bremen, hast dann auch promoviert und bist dann als Medizinphysiker am Pius Hospital in Oldenburg gelandet. Wie hat sich das bei dir gefügt, als du damals angefangen hast mit Physik? Hast du da von Anfang an schon gedacht, oh, Medizin, das interessiert mich, Strahlung interessiert mich, vielleicht gehe ich in diese Richtung, oder kam das ganz, ganz spät erst im Studium?
Ja, in der Tat. Also Radioaktivität fand ich schon in der Schule ganz spannend. Aber ehrlich gesagt habe ich dann Physik studiert, weil ich nicht wusste, was ich studieren sollte. Man hat uns damals schon gesagt, dass man sozusagen in der Physik lernt man alles, aber nichts richtig. Und als Ingenieur kann man nichts, aber das richtig. Das war damals schon immer das, was man uns so erzählt hat. Also habe ich erstmal versucht, irgendwie mir einen Überblick zu schaffen. Das war dann halt die Physik mit der Zeit. Und dann im Studium habe ich zwischendurch nochmal auf Lehramt umgesattelt, weil ich nicht so richtig wusste, ob so als Physiker im Labor dann auf Dauer so das Richtige für mich ist. Und dann habe ich über einen Job als studentische Hilfskraft damals in der Landesmessstelle für Radioaktivität in Bremen, die war damals an der Uni Bremen angesiedelt, bin ich dann mit der Radioaktivität in Verbindung gekommen und mein Betreuer da sagte dann so, ja, du bist doch so in der Kirche aktiv und irgendwie so sozial und Pfadfinder, geh doch mal ins Krankenhaus. Und dann bin ich halt in Bremen gelandet, irgendwie bei einem Medizinphysiker. Heiner von Bötticher hieß er, und fand das total spannend und so bin ich dann halt zur Medizinphysik gekommen. Und dann konnte ich in Bremen oder durfte ich in Bremen in der Arbeitsgruppe noch promovieren und bin dann aber von dort dann ins Krankenhaus gegangen. So hat sich das alles sehr gut gefügt eigentlich.
Ja, und dann kam auch die Uni Oldenburg auf dich zu. 2000 wurdest du mit dem Aufbau des Vertiefungsgebiets Medical Radiation Physics betraut. Wie kommt man dann auf dich zu?
Ja, das war Engineering Physics, gibt es ja den Studiengang an der Uni Oldenburg. Der ist damals oder kurz vorher gegründet worden. Herr Mellert war da insbesondere ja sehr aktiv. Mhm. Und dann waren quasi die ersten, und der ist beworben worden mit dem Schwerpunkt Biomedical Physics. Und als die ersten Studierenden dann soweit waren, da hatte man gar nicht so viel in dem Bereich. Also natürlich die Audiologie, die war damals schon stark. Aber es war eigentlich schon immer so, dass auch Studierende der Uni Oldenburg im Krankenhaus gearbeitet haben in der Strahlentherapie. Und so haben sich dann quasi die Leute hier an der Uni, also gerade Volker Mellert, hat sich dann eben daran erinnert, dass dort ja Strahlenphysiker sind, hat meine damalige Chefin dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, dort zu unterrichten. Und ich kam gerade frisch von der Uni und so haben wir beide das dann zusammen gemacht, eine ganze Zeit lang.
Mhm. Und dann kam 2004 die Juniorprofessur dazu für die medizinische Strahlenphysik. Dann hast du also ja beides gehabt, das Leben im Krankenhaus und an der Uni. Wie weit war das unterschiedlich?
Ja, das ergänzt sich eigentlich ganz gut, denn die, also für mich war es jedenfalls, hat sich das sehr gut ergänzt, weil die Praxis in der Strahlentherapie als Medizinphysiker, dort eben Strahlung anzuwenden, um Patienten wirklich auch hoffentlich zu heilen oder auf jeden Fall ihnen zu helfen, ist halt was man sehr gut auch natürlich dann als Motivation für den Unterricht nehmen kann. Nicht nur sagen, das ist wirklich sinnvoll, was wir hier machen, damit könnt ihr Menschen helfen. Da müsst ihr aber verstehen, wie die Strahlung funktioniert, wie sie wechselwirkt, wie sie auf das Gewebe wirkt und so weiter. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, das dann auch weiterzugeben.
Und du hast dann 6 Jahre später auch von sozusagen Juniorprofessur auf Stiftungsprofessur gewechselt. Was ist denn eine Stiftungsprofessur?
Also das war schon von vornherein eine Stiftungsprofessur, nämlich eine Junior-Stiftungsprofessur des Pius-Hospitals. Und damals gab es schon quasi die ersten Vorboten, dass es eventuell mal einen Medizinstudiengang hier geben könnte. Und Teil des Medizinstudiengangs war halt, dass sich die Krankenhäuser beteiligen an der Finanzierung und auch Ausgestaltung dieses Studiengangs. Und das geht eben klassischerweise über Stiftungsprofessuren. Das bedeutet, die finanziellen Mittel für diese Professur werden der Universität gestiftet vom Stiftungsgeber. Und das hat damals das Pius Hospital halt für meine Strahlenphysik-Professur gemacht oder medizinische Strahlenphysik-Professur gemacht. Und wir waren damals sowas wie der Vorreiter, so ein bisschen, würde ich mal vielleicht sagen, für die Stiftungsprofessuren und die Kooperationen, die es selbst auch im Rahmen der European Medical School oder der EMS gibt oder des Medizinstudiengangs oder wie er jetzt auch immer heißt mittlerweile. Hat sich ja auch weiter.
Und deine Themen, in die du ja vielleicht gar nicht so ganz beabsichtigt, sondern einfach aus Interesse so nach und nach reingewachsen bist und die dann zu deinem, bis heute zu deinem Forschungsschwerpunkt geworden sind, die treffen auch auf den Nerv der Zeit. Du wurdest 2005 mit dem Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Radio-Onkologie ausgezeichnet. Da werden wir jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen. Überhaupt auch, was Radio-Onkologie ist. Und 2012 dann auch nochmal mit dem Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für medizinische Physik. Also, das heißt, du hast deine Sache ganz gut gemacht bisher.
Ja. Das mag sein, ja. Also ich habe ja natürlich auch ein tolles Umfeld gehabt, nicht? Ich konnte ja, wie gesagt, diesen Schwerpunkt innerhalb des Studiengangs Engineering Physics für mich oder für uns selber aufbauen. Wir haben da die Studierenden von vornherein ausgebildet, die haben mitgeholfen, die hatten Lust quasi zu forschen und auch zu publizieren. Und das waren jetzt ja die beiden Preise, die ich jetzt so ein bisschen die größeren bekommen habe. Aber die Studierenden haben quasi durch die Bank weg auch Preise für ihre Masterarbeiten bekommen von der DGMP. Das ist die Deutsche Gesellschaft für medizinische Physik oder ganz viele sind hier von der Uni auch ausgezeichnet worden. Also wir konnten da wirklich auch immer sehr motivierte und sehr gute Studierende dann gewinnen und dann natürlich auch zur Promotion gewinnen teilweise. Und dann gibt es halt so eine Dynamik, die sich dann immer weiterentwickelt. Und nochmal zu deiner Frage, was Radio-Onkologie ist. Das ist quasi Radio, einfach sozusagen wie Strahlentherapie. Also Onkologie ist die Medizin, die sich mit der Behandlung von Tumoren beschäftigt und Radio-Onkologie dann eben die Strahlentherapie, also das Fach, was Strahlung anwendet, eben um Patienten möglichst zu heilen.
Da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Aber vorher wollen wir natürlich wissen, nach all diesen Erfolgen, die du feiern konntest, gab es auch mal was, was nicht so geklappt hat oder das ein oder andere Fettnäpfchen, wo du dir im Nachhinein denkst, das hätte ich gar nicht mitnehmen müssen.
Ja, habe ich gehabt ein paar. Und sagen wir mal so, eine Geschichte, die man so ganz nett erzählen kann, ist vielleicht aus der Zeit, wo ich noch an der Uni Bremen als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, in der Landesmessstelle für Radioaktivität. Das war damals so in der Mitte der 90er. Da war Tschernobyl noch nicht so lange her und da wurden Lebensmittel noch enger kontrolliert und werden heutzutage auch noch kontrolliert, aber damals hat man eben häufiger nochmal Lebensmittel gefunden, die kontaminiert sind. Und das war mal zu einer Zeit, das war genau vor Pfingsten irgendwann in den 90ern, da kam am Bremer Hafen ein Schiff an, ich weiß nicht mehr ganz genau aus welcher Gegend, aus der Türkei, ich glaube das war aus der Türkei und hat eine Ladung Pilze gehabt. Und diese Pilze sollten jetzt eingeführt werden. Und die mussten unbedingt noch quasi vor Pfingsten bewertet werden, weil der Zoll mit seinen Geiger-Müller-Zählern hat es irgendwie knackern hören. Und da kommt eben diese Landesmessstelle für Radioaktivität ins Spiel. Da bringt man die Proben hin, die werden aufbereitet, die werden gemessen und man kann relativ schnell eine Aussage treffen. Zu der Zeit war aber keiner der Hauptamtlichen da, Pfingsten, nur die Studierenden. Und wir mussten das machen, wir haben in Rücksprache dann sozusagen mit unseren Vorgesetzten das auch messen können. Und es gibt dann so Weithalsflaschen, weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so Kunststoff, da kann man was reinmachen, dreht man Deckel drauf. Und weil man Radioaktivität immer, man nennt das feste Geometrie, das, was man messen will, muss immer eine bestimmte Form haben. Beispielsweise Flüssigkeit in der Weithalsflasche. Also haben wir diese Pilze genommen, die dann kamen vom Zoll, haben die klein geratschelt, platt gedrückt und in die Flasche gestellt. Und die Flasche gedrückt, zugedreht, auf den Detektor gestellt. Und diese Detektoren sind reinst Germanium-Detektoren, die noch mit einem Bunker versehen sind, damit von außen keine Radioaktivität reinkommt. Und dieses Metall hat auch möglichst wenig Radioaktivität. Die Messung haben wir gemacht und dann war das aber so, dass wir schnell messen mussten. Die Dinger waren belastet und wir mussten Gutachten schreiben und das Schiff wurde zurückgeschickt. Wir waren natürlich als Studenten ganz froh und stolz, dass wir da was leisten konnten.
Mhm.
Dann war die Messstatistik aber schlecht. Und euch sagt es ja vielleicht was, man kann die Statistik verbessern, indem man länger misst. Also haben wir entschlossen, wir lassen das über Pfingsten auf dem Detektor und messen nochmal.
Mhm.
Das war knallheiß in dem Sommer und im Labor wurde es knallheiß und das waren klein gematschte Pilze in einer abgeschlossenen Weitheitsflasche, als wir am Pfingstmontag wieder kamen. Gab es irgendwann, es stank schon richtig in dem Labor und irgendwie muss diese Weitheitsflasche in diesem Reinsdetektor explodiert sein. Jedenfalls war das dann ein Pilzsud, der auch noch am Gären war und stank natürlich für nichts Gutes. Und wir haben dann versucht, den Detektor zu reinigen und haben da wirklich so die Kunst der Dekontamination erlernt. Also angefangen, Reifen, die Sachen runterzuholen, am Ende mit Schmirgelpapier, bisschen Metall abgeschmirgelt, damit man den überhaupt wieder benutzen konnte. Das ist so
vielleicht
schnell, aber zumindest im Nachhinein, jetzt wo es überstanden ist, auch, finde ich, noch immer eine ganz nette Geschichte. So.
Kann ja, dann ist kein langfristiger Schaden an dem Detektor passiert.
Okay. Nee, das konnten wir wieder so einigermaßen alles runterholen. Also von daher, aber es war eine Heidenarbeit.
Ja. Pilzrahmsuppe. Sehr so, gut.
Genau.
Sehr gut. Mal gucken, ob wir auch quasi Pilzrahmsuppe jetzt raten, wenn es um dein Fachwort des Tages geht. Wir sind schon sehr gespannt, welches Wort aus deiner Forschung du uns heute mitgebracht hast.
Und die hast du ja schon jetzt quasi verbrannt.
Ja, das habe ich schon strategisch rausgenommen, beziehungsweise eigentlich ja doof, weil das hätten wir gewusst.
Stimmt, jetzt schon. Fluss. Mein Fachwort ist ganz einfach Fluss.
Als Abkürzung oder wirklich als?
Als Wort Fluss, der Fluss.
Der Fluss.
Die Erfahrung der Fachwörter in diesem Podcast zeigt ja, umso einfacher das Wort daherkommt, umso chancenloser sind wir eigentlich.
Ja, nee, Bianca. Ich glaube, vielleicht habt ihr eine Chance, das rauszukommen.
Also ich habe noch nie gehört, dass Radioaktivität fließt, aber das ist natürlich direkt das, woran man denken muss und beschreibt. Also vielleicht ist Fluss und dann auch die Flussgeschwindigkeit einfach eine andere Aussage, anderer Begriff, dafür den radioaktiven Zerfall von etwas zu beschreiben. Der Fluss ist am Anfang sehr stark, weil noch sehr viel Radioaktivität ausgestrahlt wird. Und wenn das dann mal 100.000 Jahre irgendwo gelegen hat, dann nimmt der Fluss ab.
Ich wäre tatsächlich am Anfang in eine ähnliche Richtung gegangen, so wie viel von irgendeiner Belastung aus dem Körper gespült wird. Aber da du das schon genannt hast, gehe ich natürlich in eine ganz andere Richtung. Und ich weiß ja, dass wir nachher noch irgendwie über, gehe ich jetzt in Richtung Sterne oder gehe ich Richtung Apparaturen? Tja, ich glaube mal, der Fluss könnte ja sein. Wenn man einen Patienten hat, dann kommt er ja erst mal im Krankenhaus an und dann werden Untersuchungen gemacht und dann muss festgestellt werden, hat der einen Tumor und wo hat er den und wie wollen wir den bestrahlen? Und diese ganzen Abläufe sind der große Fluss der Diagnostik. Und wenn man wissen will, wo ist denn der Patient gerade im Fluss, dann sagst du, ja, hier im CT. Und dann weißt du, ah ja, gut, oberstes Drittel.
Ja, nicht schlecht.
Also quasi organisatorisch falsch. Einfach ein Flowchart letztendlich, ne?
Genau, der Patient als Projekt auf einem Kanban-Board.
Björn, dann klär uns doch mal auf.
Ja, also in der Tat, Bianca, deine Idee ist natürlich nicht schlecht. Da muss es natürlich auch irgendwie fließen, damit es vorangeht. Aber es geht schon eher in die Richtung von Steffen. Fluss bezeichnet ja in der Tat, wenn man sich einen Fluss anguckt, so Materialtransport oder Energietransport durch eine, wie auch immer, geartete, ein Flussbett. Aber wir bezeichnen das als Fläche. Und in der Tat ist das so, dass man mit diesem mathematischen Konzept des Flusses, des Strahlungsflusses, im Prinzip sowas wie die Intensität eines Strahlenfeldes an einem bestimmten Punkt im Ort bestimmen kann.
Mhm.
Also beispielsweise der Fluss der Photonen von der Sonne entscheidet durchaus darüber, wie hell wir etwas sehen. Genauer gesagt ist das die Flussdichte, weil man das doch aufs Auge beziehen muss. Aber und der Fluss der Strahlung, die den Patienten trifft, oder auch da wieder die Flussdichte, entscheidet über die Dosis, die der Patient bekommt. Oder der Fluss der kleinen Steinchen, die im All rumfliegen, entscheidet über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellit durch kleine Steinchen getroffen wird. Also dieser Begriff des Flusses zieht sich sozusagen durch viele unserer Forschungsthemen hindurch, weil es immer wieder im Prinzip darum geht, Energie, die durch Strahlung transportiert wird, das wird durch den Fluss sozusagen charakterisiert, quasi zu beschreiben. Und so kann man mit unseren Ansätzen, die wir halt verwenden, erklärt das vielleicht so ein bisschen, dass wir auch in unterschiedlichsten Bereichen eigentlich tätig sein können.
Und damit steigen wir sofort in deine Forschung ein. Und jetzt haben wir ja gerade schon Strahlungsfluss über Strahlung gesprochen. Können wir zum Anfang vielleicht einmal erklären, was genau ist eigentlich Strahlung und wie misst man sie, beziehungsweise in welchen Einheiten kann man sie messen?
Ja, es gibt natürlich sozusagen unterschiedliche Strahlung. Ne? Ich meine, wir alle kennen ja Sonnenstrahlen, die uns wärmen. Wir kennen den Strahl, der aus der Wasserpistole rauskommt. Und da misst man das sozusagen in Mengen und in Sonnenbrand oder wie auch man das möchte. Oder ein Sandstrahler, wenn man irgendwas ablackieren möchte. Letztlich ist also Strahlung immer ein Transport von Energie, was auch immer diese Energie transportiert. Und wir beschäftigen uns jetzt quasi mit energiereichen Photonen, also Lichtteilchen, und energiereichen Ionen sozusagen, also atomaren Teilchen, die immer eine Energie haben, die hoch genug ist, um Molekülbindungen aufzubrechen. Mhm. Das sind dann nämlich sogenannten ionisierenden Strahlen. Diese ionisierenden Strahlen werden gerade in der Medizin sehr häufig angewandt, weil man dort eben dann die Möglichkeit hat, weil sie so eine hohe Energie haben, quasi durch den Körper durchzuschauen, dann ist man in der Röntgendiagnostik, dem Patienten eine radioaktive Substanz zu geben, die dann aus dem Körper rauskommen kann, dann ist man in der Nuklearmedizin, oder halt mit einer hochenergetischen Strahlung in den Körper reinzustrahlen und dort gezielt dann wirklich Moleküle zu zerstören oder Zellen zu zerstören, die dann eben hoffentlich Tumorzellen sind und so dann so eine Art Strahlenchirurgie zu betreiben. Also Strahlung ist immer ein Transport von Energie. Da kann man es vielleicht nachdenken.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was für Geräte kommen bei dir typischerweise zum Einsatz und wie hoch ist denn deren Strahlenbelastung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich jetzt im Folgenden sozusagen die ganze Therapie beschreibe, dann bitte ich zu entschuldigen, dass ich mit Patient immer Patienten und Patientinnen meine. Das ist einfach ein bisschen einfacher zu sprechen. Das ist etwas besser im Bestand sozusagen. Naja, man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn man quasi normale diagnostische Röntgengeräte verwendet, dann sind die Strahlenbelastungen, die man bekommt, liegen so im Millisievert-Bereich. Man muss dazu sagen, die natürliche Strahlenbelastung, die wir so bekommen, liegt auch so zwischen 2,5 und ein bisschen höheren Millisievert, je nachdem, wie wir es sind. Mhm. Ein CT macht typischerweise, also ein Computertomogramm, wo die Röhre sich lange um den Patienten dreht und wirklich dann so eine Art Schnittbild gemacht wird, machen so, naja, je nachdem, wo man ist, aber einige Millisievert an Dosis. Das ist erstmal für den einzelnen Patienten, hat das ein sehr, sehr geringes Risiko, sozusagen einen Schaden zu bekommen. Aber dadurch, dass diese Untersuchungen millionenfach gemacht werden auf der Erde oder auch in Deutschland pro Jahr oder wie auch immer, besteht immer ein gewisses Risiko, dass doch mal irgendwo irgendeine Zelle so geschädigt wird, dass dadurch ein tödlicher Tumor entstehen kann. So, das heißt, das ist sozusagen die Strahlenbelastung beim Röntgen. Deswegen muss man beim Röntgen gucken, dass man die Dosis für alle möglichst gering hält, um eben dann solche Nebenwirkungen zu vermeiden. In der Strahlentherapie ist der Ansatz ja komplett anders. Da kommen die Leute ja wirklich, oder die Patienten kommen häufig oder meist mit der Diagnose bösartiger Tumor. Mhm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da fragt man nur in Ausnahmesituationen nach, ob die Dosis, die der Patient sonst irgendwo anders in den Körper hinbekommt, ob die zu hoch ist. Wir sind mittlerweile in der glücklichen Situation, dass viele Tumorpatienten auch nach ihrer Tumortherapie wirklich lange überleben oder auch geheilt werden. Und das heißt, solche Fragen werden jetzt immer wichtiger, was auch wirklich gut ist. Aber die Dosen, die wir in der Strahlentherapie geben, die werden nicht mehr in Millisievert oder wie auch immer gemessen. Da gibt's auf den Tumor, geben wir Dosen, die liegen so im Bereich von 60, 70, 80 Gray teilweise. Das heißt, da wird das Gewebe wirklich gezielt abgetötet. Mhm. Da wird auch leider, weil eben obenliegendes gesundes Gewebe drumherum ist, auch gesundes Gewebe mit abgetötet. Das kann aber häufig ersetzt werden. Häufig überlebt es das sogar, weil gesundes Gewebe eben strahlenresistenter sozusagen ist als Tumorgewebe. Aber da fragt man typischerweise nicht in erster Linie danach, wie hoch ist denn die Strahlendosis auf den gesamten Patienten. Mhm. Ausnahmen sind quasi junge Menschen und gerade auch Kinder, weil die sind häufig, leben die so lange danach noch weiter, dass sie halt eine Chance haben, noch den durch die Strahlung induzierten Tumor zu erleben. Also wenn wir jemanden strahlen, der schon sehr alt ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Sekundärtumor bekommt, so nennen wir das, durch strahleninduzierte Tumoren, ist sehr gering, weil das immer ein paar Jahre dauert, bis der überhaupt sich dann äußert.
Ja, also es ist nicht eine Lösung, es kann auch Auslöser sein, aber eventuell erst später und muss nicht unbedingt.
Genau, genau.
Ich hatte gerade im Kopf, bös muss bös vertreiben, das ist ja so ein bisschen das Prinzip und es klingt jetzt so ein bisschen bei dir an, dass das quasi historisch auch so ein bisschen gewachsen ist, dass man erstmal froh war, überhaupt eine Möglichkeit zu haben, das zu behandeln. Und jetzt, wo die Techniken immer verfeinert werden und immer besser werden, kommen dann Sekundärprobleme, die man jetzt dann, und dadurch verändert sich eben auch der Fokus und dann muss man sich eben auch das angucken. Was ja, super, also was ja ein gutes Problem ist in dem Sinne.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also wir sind mit der Strahlentherapie mittlerweile so weit, dass wir uns mit den Chirurgen streiten, wer besser ist oder wer besser trifft.
Oh, okay.
Also von daher ist es schon, durchaus in manchen Situationen. Meistens ergänzt sich das alles. Nicht? Tumortherapie hat ja drei Säulen. Chirurgie, also das, was man typischerweise als Chemotherapie bezeichnet, also irgendwas, was auf den gesamten Körper wirkt. Und dann eben die Strahlentherapie als dritte Säule. Und normalerweise ergänzt sich das in vielen Bereichen, aber es gibt auch einzelne Tumorarten, einzelne Behandlungen, wo man eben die Strahlentherapie als Methode der Wahl eigentlich sieht.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du sagst, ihr streitet euch mit den Chirurgen, wer besser trifft, man kann natürlich groß bestrahlen, dann trifft man natürlich auf jeden Fall, man macht aber auch ganz viel kaputt. Wie fokussiert ihr denn?
Ja, es gibt mittlerweile unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstmal müsst ihr euch vorstellen, wir haben ein relativ großes Strahlungsfeld, das ist so vielleicht 40 mal 40 Quadratzentimeter so im Maximum. Mhm. Aber dieses Strahlungsfeld wird halt durch ganz viele kleine, die nennen sich Multileaf-Kollimatoren, das sind so Bleilamellen, die von der Seite reinfahren und die den Strahl quasi beliebig formen können. Das sieht dann aus wie so ein rechteckiges Muster sozusagen.
Ja.
Und wir können halt aus einer Richtung viele dieser Muster auf den Patienten strahlen. Wir können auch sogar dynamisch diese ganzen MLCs, wie die sich nennen, bewegen und dadurch halt sehr kleine und sehr hoch aufgelöste Muster einstrahlen. Und was man dann macht, ist, dass man eben quasi von dem Patienten, bevor er behandelt wird, ein sogenanntes Planungs-CT anfertigt. Das heißt, der Patient kommt ins CT, wir machen ein 3D-Modell dieses Patienten. Die Mediziner zeichnen dann ein, wo bestrahlt werden soll, wo also der Tumor liegt, wo das Zielvolumen liegt, das bestrahlt werden soll. Wir Physiker setzen uns dann an unsere Bestrahlungsplanungskomputer und rechnen die Bestrahlung aus. Das sind halt sehr komplexe Muster, die dann eingestrahlt werden. Die werden dann später halt am Gerät auf diesen Patienten dann eingestrahlt. Und am Gerät selber haben wir die Möglichkeit, auch nochmal wieder ein CT zu machen des Patienten, also mit Röntgenstrahlung Bildgebung zu machen oder auch mit Oberflächenscannern, die Patienten beobachten, so ähnlich wie bei diesen Spielekonsolen, so 3D auf den Patienten gucken und zu schauen, dass der auch stabil liegt. Und so können wir halt dafür sorgen, dass dann jeden Tag quasi der Patient wieder so liegt, wie ursprünglich geplant. Und so wird man halt sehr genau.
Nur nochmal zusammengefasst, also ganz stumm formuliert, wenn bei diesem Planungs-CT, von dem du auch schon sprachst, wenn da rauskommt, dass der zu behandelnde Tumor sehr direkt unter der Oberfläche liegt und man gut rankommt von der einen Seite, dann würde man eben nicht so viel Strahlung drauf schießen, dass es auf der anderen Seite wieder rauskommt, sondern man würde es so anpassen, dass möglichst das Gewebe dahinter nichts abkriegt oder zumindest sehr wenig.
Genau, genau.
Ja.
So würde man das machen. Man berücksichtigt quasi, wo der Tumor liegt und versucht dann eben möglichst so optimal einzustrahlen, dass man das drumherum liegende Gewebe möglichst gut schont. Das ermöglicht auf der anderen Seite wiederum, wenn man eine gewisse Nebenwirkungswahrscheinlichkeit toleriert, ermöglicht das quasi auf der anderen Seite wiederum, dass man die Tumordosis über die Jahre hinweg dauerhaft bei den Patienten erhöhen kann. Wenn man erstmal weiß, dass sozusagen die Technik funktioniert, kann man anfangen, die Dosis zu erhöhen. Und wenn man die Dosis erhöht, dann bedeutet das, dass man auch die Heilungschancen deutlich nach oben bringen kann. Mhm. Wenn man mehr Dosis auf den Tumor bringt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kann man den sozusagen dann töten oder vernichten.
Dann würde ich sagen, verlassen wir die Medizin und schweben weiter in die unendlichen Weiten des Weltalls.
Genau, denn Björn, dein zweites Steckenpferd ist die Astronomie. Und da könnte man jetzt erstmal denken, huch, wie kommt jetzt die Astronomie ins Spiel? Aber ich möchte es mit einem Stichwort verbinden und das Stichwort lautet kosmische Strahlung.
Ja, genau. In der Tat ist es so, wir sind hier auf der Erde in der glücklichen Lage, dass wir ein Magnetfeld haben und dass wir eine Atmosphäre über uns haben. Die macht, wenn man die so zusammenpressen würde, sind das ungefähr 10 Meter Wassersäule. Also die macht ordentlich Absorption. Und außerhalb dieses Magnetfeldes und der Atmosphäre, da ist die Umgebung nicht nur leer, wie man immer so denkt, und unendlich weit, sondern da fliegt eine ganze Menge Strahlung rum. Und diese Strahlenarten, die da rumfliegen, die kommen im Wesentlichen von explodierenden Sternen, von der Sonne im Wesentlichen in erster Linie, aber eben auch aus anderen Bereichen des Kosmos. Und letztlich ist die Strahlung sowohl von der Energie als auch von der Art her mit den Strahlen verwandt, die wir in der Strahlentherapie benutzen. Also unser Forschungsschwerpunkt, haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, ist eigentlich die Entwicklung von Detektoren dieser Strahlung. Also wie messe ich die? Wie kann ich die besonders gut messen? Und da ist halt, dadurch, dass das ein essentieller Bestandteil für die Medizin ist, quasi diese Strahlen sehr gut zu verstehen, damit wir eben unsere Patienten sehr gut behandeln können, ist es eben so, dass wir unsere Strahlen sehr gut verstehen und sehr gut wissen, was da los ist. Und im All ist das ein bisschen anders. Das war jetzt in den, sozusagen bis vor 10, 15 Jahren, gab es ja sozusagen die klassischen Weltraumorganisationen, die haben sich auch immer über Strahlenschäden ihrer Elektronik Gedanken gemacht, über die Strahlenschäden ihrer Astronauten. So, und jetzt vor 15 Jahren oder sowas sind zwei Dinge passiert. Zum einen ist ja quasi die bemannte Raumfahrt wieder so ein bisschen aufs Programm der großen Weltraumagenturen gekommen. Und gleichzeitig gab es eine Bewegung, die nennt sich New Space. Das bedeutet, es gab auf einmal ganz viele kleine Firmen, die Satelliten bauen, die alle irgendwie ins All geschickt werden. Und im All ist ja mittlerweile sehr viel los. Und jetzt haben aber diese kleinen Firmen nicht mehr so viel Zeit, eigentlich sich über die Strahlenhärte beispielsweise ihrer Bauelemente Gedanken zu machen. Also muss man mal zumindest gut verstehen, was da oben an Strahlung rumfliegt, wie die Energieverteilung ist, wo sie herkommt, wie man die Geräte schützen kann, wann man gegebenenfalls Astronauten in irgendeine Abschirmung schicken muss und so weiter. Und es hat jetzt quasi dazu geführt, dass dann in den letzten Jahren eben verschiedenste Gruppen sich auch etwas mehr quasi in so einem Grenzgebiet zwischen Medizin und Weltraumfahrt bewegt haben. Weil man eben unsere Methoden da oben sehr gut anwenden kann, um Strahlung zu messen. Das geht so weit, dass wir die gleichen Simulationsprogramme benutzen, um Strahlung im Patienten zu messen oder Strahlung im All. Also da gibt es einen großen Überlapp sozusagen an der Stelle. Und da sind wir halt dann vor 15 Jahren im Prinzip mit reingerutscht in diese Bewegung sozusagen.
Aber die Astronomie ist trotzdem auch schon immer ein Hobby von dir gewesen oder kam das mit dem Physikstudium?
Nee, die waren nicht, muss man nicht sagen. Also natürlich, viele Leute oder auch ich damals in meiner Jugend hat sich quasi für Physik interessiert, weil also sowas wie unendliche Weiten, Urknall, all diese Fragen, wo kommen wir her und wie auch immer, die hat man ja als Jugendlicher sogar, kommen die ja zum ersten Mal auf und da findet man in der Physik zumindest so ein paar Erklärungsversuche dazu. Mhm. Unabhängig von der Religion jetzt. Und da hat man natürlich immer mit Astronomie dann irgendwie zu tun, weil das geht immer wieder in diese Richtung. Und ja, ich fand Astronomie natürlich immer schon spannend. Ich habe während meiner Promotion haben wir kooperiert mit einem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Das war auch einer meiner Betreuer. Und die haben halt gemerkt, dass man die Bildverarbeitungsalgorithmen, die man für die sozusagen für die Untersuchung des Weltalls braucht, man guckt ja im Prinzip nach neuen Sternen, die irgendwo im Rauschen sind in solchen Bildern, dass man die auch super in der Medizin anwenden kann. Dann machen wir ähnliche Dinge. Und so haben die damals halt probiert, ihre Methoden auf die Medizin anzuwenden. Und so bin ich damit reingerutscht. Dann über die Medizinphysik die Astronomie kennengelernt. Dort im Prinzip auch quasi ein gewisses Interesse entwickelt. Und dann, als ich hier meine feste Stelle bekommen hatte, gab es halt einige Studierende, die aus dem Bereich der theoretischen Astrophysik, das hatten wir hier schon von Frau Kunz, die macht das ja hier, theoretische Astrophysik, hatten wir halt dann wie gesagt, ein paar Studierenden, die gerne eigentlich ein bisschen mehr Astronomie, Astrophysik, wie auch immer im experimentellen Bereich machen wollen. Mhm. Sind wir halt dann sozusagen dort hineingerutscht.
Okay, und auch da hattest du ein neueres Projekt, was sich um die Messung der Lichtverschmutzung im Nationalpark Wattenmeer beschäftigt. Das heißt, Lichtverschmutzung sind auch Photonen, fällt auch noch unter Strahlung?
Wir haben über den Mann von Frau Kunz, der bei der ESA war, haben wir sozusagen erste Kontakte zur ESA geknüpft und haben dann eben angefangen, quasi mit der ESA zu kooperieren. Und Herr Drohlshagen, Gerhard Drohlshagen, so heißt er, ist auch mittlerweile verrentet, macht bei uns aber noch quasi eine Arbeitsgruppe mit und betreut auch Studierende und ist jetzt sozusagen ganz stark dabei. Und in der gleichen Abteilung wie Strahlung bei der ESA werden auch Meteore und kleine Steinchen behandelt, weil das alles sowas wie Risikoabschätzung für Raummissionen ist. Und diese Meteore und Steinchen, die kann man halt beobachten. Da will man auch wieder den Fluss wissen, also wie viel fliegen da rum, damit man ausrechnen kann, wie viele Steine treffen die ISS, damit man ausrechnen kann, wie dick muss man die Wände machen, wie häufig wird sie getroffen und so weiter. Und aber um diese Flüsse zu berechnen, dieser Steinchen, die da rumfliegen, muss man wissen, bis zu welcher Grenzgröße man diese Steinchen überhaupt sehen kann. Und dazu muss man wissen, wie hell eigentlich der Himmel an dem Ort ist, an dem man ist. Also haben wir angefangen, dann Meteore zu messen und Meteorkameras überall in Deutschland aufzubauen, um diese Flüsse halt zu messen mit der ETA zusammen. Und über diese Meteorkameras sind dann Leute auf uns aufmerksam geworden, die Lichtverschmutzung messen wollen. Der Nationalpark Wattenmeer ist ja Weltkulturerbe geworden über die ganze Wattenmeerregion. Und dort müssen dann verschiedenste Umweltparameter gemonitort werden, also permanent überwacht werden. Und eine der Ideen war eben, dass man eigentlich auch Lichtverschmutzung als eines dieser Parameter benutzen kann. Und wir haben ja so ein bisschen die Situation, wenn man jetzt an Ostfriesland denkt, da gibt es nicht so viele große Städte. Es gibt Emden als großer Hafen, es gibt die Häfen, die zu den Inseln gehen, es gibt Wilhelmshaven natürlich, wenn man jetzt wieder sozusagen die Halbinsel nimmt. Und das heißt, wir haben dort sehr helle Bereiche, aber auch sehr ländliche und sehr dunkle Bereiche. Und das ist halt für die Messung der Lichtverschmutzung ein interessantes Gebiet, weil man halt wirklich Nationalparks direkt neben großen Industrieanlagen hat. Und so sind wir halt im Prinzip in zwei größere europäische Projekte mit reingerutscht, die eben quasi die Unis dann an den Grenzen zu den jeweiligen Wattenmeerbereichen mit dazugenommen haben. Da ist die Uni Groningen dabei als großer Kooperationspartner, der Uni Oldenburg ja sowieso, die Uni in Brest, dann in Dänemark sind Leute aus Aarhus dabei, weil es da keine große Uni an der Nordseeküste gibt. So, und so versuchen wir halt jetzt so gute Messmethoden zu etablieren oder auch mehr darauf aufmerksam zu machen, dass eben Lichtverschmutzung durchaus eine Rolle spielen kann.
Und an der Stelle sei auch nochmal erwähnt, ihr habt, auch wenn es die Oldenburger Sternwarte vielleicht noch nicht ganz so lange gibt, durchaus schon Erfolge zu verzeichnen. Einer davon ist, dass ihr 2022 die nordeuropäische Sternwarte in der EU wart, die die meisten wissenschaftlichen Beobachtungen von kleinen Körpern im Sonnensystem gemacht hat. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr, ich sag mal, spezifischer Rekord. Aber trotzdem natürlich sehr spannend. Glückwunsch dazu. Und da schließt sich natürlich die Frage an, wie groß sind denn eigentlich so die Objekte, die ihr messen könnt in der Sternwarte? Und wie viele habt ihr denn gemessen?
Frage nach der Größe. Das kommt natürlich darauf an, wie hell die sind, wo sie sind, wie schnell sie sind, wie groß sie sind. Aber so typischerweise würde ich sagen, muss schon ein paar hundert Meter haben, sozusagen, das zu machen. Je nachdem, wo sie sich jetzt befinden. Auch durchaus gerne größer. Und wir haben in den letzten Jahren im Rahmen von einigen Abschlussarbeiten, die gerade Studierende bei uns gemacht haben, haben wir im Prinzip robotische Teleskope entwickelt, die automatisch mit diesen, sozusagen, es gibt da Prioritätenlisten, die automatisch mit den Prioritätenlisten, die automatisch dann wiederum von dem Minor Planet Center erstellt werden, kommunizieren und dann dem Teleskop sagen, wenn das Wetter gut ist, guck dahin und schau, ob du was findest. Und das haben halt Studierende bei uns gemacht und dann insbesondere ein Student, Tobias Hoffmann, ist da sehr aktiv sozusagen auch dann da zu messen. Und im letzten Jahr war das tatsächlich so, dass wir in Nordeuropa die meisten erfolgreichen Messungen hatten. Ich glaube, das waren irgendwas um die 300 oder so, die wir einreichen konnten. Wir waren an der Entdeckung von, ich glaube, eine Handvoll neuer Objekten beteiligt. Cool. Und wenn man das dann ausrechnet und schaut, was gibt's denn für Observatorien in Nordeuropa, da waren wir die meisten, haben wir die meisten Beobachtungen eingereicht, weil die Engländer aus der EU ausgetreten sind. Denn dort gibt es in Schottland auch viele Observatorien, die sich genau dieser Sache dann haben. Und das Schöne ist, dass man solche Beobachtungen eben wirklich, dass die wichtig sind für die Wissenschaft. Und das sind Beobachtungen, die kann man auch schon mit relativ kleinen Teleskopen machen. Und egal, wo man ist auf der Welt. Das Wetter muss nur gut sein und dann kann man halt gucken, wenn man dann gute Methoden hat.
Ist das dein subtiler Aufruf dazu, an unser Publikum, sich mal so ein kleines Hobby-Teleskop zuzulegen und was beizusteuern?
Naja, wenn ihr möchtet oder wenn jemand interessiert ist, kann man es natürlich immer gerne machen. Es reicht aber, man kann heutzutage schon, wenn man anfängt, quasi mit einem Handy, mit einfachen Apps tolle Fotos vom Himmel machen. Oder auch mit normalen Spiegelreflexkameras oder mit Systemkameras. Solange man ein bisschen länger belichten kann, kann man ganz tolle Aufnahmen machen. Und es gibt auch, jedenfalls hier im Nordwesten, gibt es sehr viele Astronomieclubs. Da haben wir auch quasi jetzt vor kurzem so ein Netzwerk gegründet, wo halt alle Astronomieclubs zusammenarbeiten. ANWE nennt sich das. Wo wir auch versuchen, halt dort eben Leute zu motivieren, an der Forschung teilzunehmen, aber auch dann sowas zurückgeben, die Forschungsergebnisse. Und die sind immer gerne bereit zu helfen und Fragen zu beantworten, so diese Clubs. Und die gibt es quasi überall. Also von daher, ja, schon eine Motivation subtil, aber auch durchaus direkt. Also von daher immer los.
Also, ihr da draußen, wenn ihr ein Teleskop besitzt oder auch noch nicht, schnappt euch eins an die Sterne. Und wenn ihr dazu keine Lust habt, dann könnt ihr noch mal in Folge 13 unseres Podcasts reinhören. Da hatten wir schon mal vom Pius Besuch hier. Dr. Dirk Weyer hat hier erzählt über 3D-Scans von unter anderem Lebergewebe. Auch eine sehr spannende Folge. Und damit sind wir nämlich am Ende unserer Zeit für heute. Und ja, wir haben gesehen, von der Medizin bis in den Weltraum, es ist alles irgendwie verbunden zu gebrauchen. Und wir sagen vielen, vielen Dank für diese vielen und sehr interessanten Einblicke.
Vielen Dank auch und vielen Dank, dass ich hier sein durfte, für euer Interesse. Alles Gute für euren tollen Podcast dann weiterhin.
Dankeschön.
Dankeschön. Danke, dass du da warst. Das ist wirklich sehr, sehr spannende Folge. Und danke an euch da draußen, dass ihr mal wieder zugehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr das beim nächsten Mal auch wieder tut, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.